Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, in dem wir jede Folge einem Spieler widmen und drei wichtige Fragen beantworten. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und wo rangiert er auf der ewigen Rangliste des Fußballs? Oder kurz gefragt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame?
Ein Freistoß von Juninho, der Stepback-Dreier von Steph Curry, ein Takedown von Khabib, eine Attacke von Tadej Pogacar 80 Kilometer vor dem Ziel, ein auf Rache gesinnter John Wick, ein gut getimter B-Rush auf Mirage in Counter-Strike, ein über drei Folgen aufgeladenes Kamehameha von Son Goku, Bosskämpfe bei Dark Souls, you get the idea. Jeder weiß, was kommt und keiner kann es verhindern. Wenn Arjen Robben auf der rechten Spielfeldseite an den Ball kam, wusste jeder, was passieren wird. Jeder Zuschauer im Stadion, jeder Spieler auf dem Platz. Gegenspieler waren instruiert, ihn auf keinen Fall nach innen ziehen zu lassen. Robben zog nach innen, schoss und traf. Bis heute sprechen einfallslose Fußballkommentatoren von einem Robben-Tor. So sehr hat sich der glatzköpfige Lehrersohn aus Bedum mit dem Körper aus Glas oder ungekochten Spaghetti ins Gedächtnis der Fußballwelt gebrannt. Auch wenn Arjen Robben sicherlich mehr war als nur das. Der einzige seiner Art, der keine Heuler, sondern Screamer produzierte.
Oh!
Ja, ja.
Ja, okay. Ja, ja. Ich hab Oh, nicht schlecht. Arjen Robben. Ja, oft gefordert schon in den Kommentaren. Viele Leute haben gesagt, sie wollen den fliegenden Holländer, direkt mal einen weiteren Spitznamen, von ihm untergebracht. Und ich kann direkt sagen, es hat mir große Freude bereitet, die Vorbereitung, darüber nochmal nachzudenken, mir die großen Momente anzugucken. Arjen Robben, ich freue mich sehr auf diese Folge.
Vor allem ist es halt eine der Karrieren, die nicht nur zeitlich ideal mit dem eigenen Heranwachsen, also mehr oder weniger von uns allen dreien überlappt, sondern auch dadurch, dass er eben so lange in der Bundesliga war, auch so präsent erlebt werden konnte. Es gibt ja Spieler hier auch, die auch in unsere Zeit fallen, aber die halt Premier League-Spieler waren, Serie A-Spieler, Ligaspieler, die hast du zwangsweise weniger gesehen. Arjen Robben habe ich einfach ganz, ganz viel gesehen und ich kann sagen, ich glaube, Arjen Robben ist in meiner persönlichen Top 3 meiner Lieblings-Bayern-Spieler auf Alltime.
Das... Ja, ja, aber ich hätte noch nicht drüber nachgedacht, aber es könnte durchaus so sein.
Ich glaube, dafür habe ich ihn zwischenzeitlich zu sehr gehasst, aufgrund der Schwalben, der Theatralik. Das hat mich schon genervt eine Zeit lang, aber als Spieler, rein sportlich gesehen, habe ich ihn auch immer gefeiert.
Also ich kann ja mal Folgendes sagen, im Vorfeld gehe ich immer so ein, zwei Kontakte in meinem Handy, deren Fußballmeinung ich schätze, so ein bisschen durch und rede mit denen über die Spieler in so ein, zwei kurzen Sprachnachrichten, um so Meinungen abzufangen und auch mal so zu hören, wo hättest du denn welche...
Wie der Grieche in der Tonne.
Ja, das war...
Der so rumging und mit Leuten auf dem Marktplatz gesprochen hat, um mal so ein bisschen zu gucken, was geht.
Ist er in der Tonne gelaufen?
Er hat in einer Tonne gewohnt, irgendeiner von diesen großen Griechen.
Ich erinnere mich da auch. Ich dachte, das war Sesamstraße.
Ja,
aber.
Ja, den gab's auch, ja.
Ja, ja, okay.
Okay, aber was sagen die?
Ich wollte, es gibt, du merkst eine Sache ganz klar, und das ist, was Krüge gesagt hat, bei vielen Leuten ist noch eine, der hat mir zu häufig wehgetan, oder meinem Verein, um hier eine faire, saubere Bewertung zu haben. Ich habe mich mit einer Person trefflich gestritten und da war am Ende dann auch so, naja, vielleicht mag ich ihn einfach zu wenig. Ja, vielleicht.
Ja, das ist unsere Aufgabe, das zu trennen. Aber es ist ja kein Wunder, dass er auch so häufig in der Community gefordert ist, weil wir sind mit ihm, beziehungsweise sind wir mit ihm richtig aufgewachsen. Mit seiner Prime, da waren wir ja schon erwachsene Menschen.
Ja.
Aber viele aus unserer Community, die dann tendenziell noch mal einen Ticken jünger sind, das war ja wirklich, das war die prägendste Phase wahrscheinlich in dieser Fußballsozialisierung.
Also ich finde, Robben fällt für mich in das Ideal von einem Fußballer rein, der für sich entschieden hat, auf dem Platz das größtmögliche Arschloch sein zu können, aber neben dem Platz einfach komplett makellos ist, zumindest nach dem, was man weiß. Und das sind für mich die besten Spieler, die das getrennt kriegen und die auf dem Platz sagen können, scheiße ich auf alles, gehe ich jeden Weg, den ich gehen muss, aber daneben eben solche Saubermänner sind, wie Arjen Robben das zu sein scheint. Und ich finde Arjen Robben super spannend, weil er ist quasi der Gegenentwurf. Wir haben ja oft im Prinzip eine Nature versus Nurture-Debatte geführt. Das ist ja die ewige Diskussion darüber, wie viele deiner Charakterzüge sind inhärent angelegt in dir durch deine Genetik und was kommt von außen rein. Mhm. Wir haben viele gesprochen über Kindheiten, die besonders geprägt haben oder was auch immer. Und Arjen Robben ist, glaube ich, jemand, der, sagt ja auch selber, stinknormal aufgewachsen ist, nicht besonders streng oder was auch immer. Der war einfach so. Mhm. Ich glaube, es ist einfach von Anfang an in diesem Menschen drin gewesen, dass der einfach diese Gier hat auf Erfolg, auf Gewinn. Das musste dem keiner anerziehen oder irgendwie in ihn rein traumatisieren. Einfach da gewesen.
Und ich glaube, was bei ihm auch natürlich kam, war die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Denn er durchläuft eben keines der beiden großen niederländischen NLZs, wo schon eine relativ klare Idee eines Fußballs gelehrt wird, sondern wächst eben bei Groningen in der Jugend auf und wird ja zu einem 1-gegen-1-Killer, wie die Niederländer in seiner Generation keinen anderen Spieler rausgebracht hat und auch ansonsten wenige.
Und er ist auch das Aushängeschild von Groningen bis heute. Ja. Es gibt da keinen größeren Sohn dieses Fußballvereins und ich glaube echt, dass das ein sauwichtiger Punkt ist, weil also Ajax zumindest ist ja die große dominante Schule des niederländischen Fußballs, verbinde ich total mit Pass First.
Ja.
Passen, passen, passen.
Als Team und wird der Ball am Ende vorgetragen, alles passiert als Team.
Und Football. Vielleicht bist du, wenn du so hochbegabt im Dribbling bist, auch in dem Kontext unvermeidlich. Ich hatte jetzt Guardiola auch drüber gesprochen, dass er meinte, die wahren Dribbler, die dribbeln dann auch, wenn ihr inkompetenter Trainer das nicht haben möchte. Und ja. Es quasi, das setzt sich durch, wenn du es in dir hast. Also wäre es bei Robben vielleicht auch so oder so passiert. Aber ich glaube schon, dass es ein Vorteil für ihn war, so ein bisschen frei vom klassischen Oranje-Dogma des Fußballs aufzuwachsen.
Und wenn wir jetzt schon jetzt da in dem Bereich sind, wollen wir natürlich darüber reden. Der junge Arjen Robben sagt dann, oder er sagt über den jungen Arjen Robben, du hast schon gesagt, stinknormal aufgewachsen, ein ganz normaler niederländischer Durchschnittshaushalt. Aber er zeigt eben schon als Junge, dass er ja einfach eine besondere Begabung hat. Und das schlägt sich ja auch schon in der Grundschule nieder, wo der Grundschullehrer auch in den höchsten Tönen von ihm spricht und sagt, Arjen konnte als Kind schon fast alles besser als seine Altersgenossen.
Und vielleicht wird man gar nicht damit auch den Eltern so gerecht, weil er hat in einem Kicker-Interview gesagt, Zitat, mit meiner Schwester hatte ich eine sehr gute Kindheit und Jugend in einer wunderbaren Familie. Das sind ja ganz große, lobende Worte und deswegen, also stinknormal ja, aber das kann ja auch was sehr Gutes sein. Es gab mal irgendeinen Philosophen, der gesagt hat, das Außergewöhnlichste auf der Welt ist ein gewöhnlicher Mann und eine gewöhnliche Frau mit ihren gewöhnlichen Kindern. Mhm. Und das einfach gewährleisten zu können, eine schöne Kindheit, hat ja in sich auch einen Wert.
Unglaublich wichtig. Ich meine, wir haben hier über viele erfolgreiche letztendlich Fußballer gesprochen, die aus nicht so einfachen Verhältnissen kamen und auch, ja, wo die Familienverhältnisse nicht ganz so optimal liefen. Das ist ja aber dann doch eher, würde ich sagen, die Ausnahme. Ich glaube, die meisten kommen dann aus oder haben besser eine gute Kindheit und da kommt der alte Kulturwissenschaftler wieder in mir durch, der sagt, das kommt alles von außen oder fast alles kommt von außen. Ich glaube nämlich nicht, dass das von ungefähr kommt, dass ein Sohn von zwei Lehrern, die beide Sportlehrer waren, das ist nochmal eine eigene Kategorie Lehrer, würde ich behaupten, aber trotzdem zwei Sportlehrer, dass der auch so diszipliniert, bodenständig, ehrgeizig aufwächst. Also es kommt nicht von ungefähr,
glaube ich. Meine These ist, die Mutter war ja erfolgreiche Turnerin. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz elementarer Faktor. Turnen ist eine der Sportarten, wo die Disziplin wirklich so dermaßen brutal wichtig ist. Ja, genau, wirklich, wirklich fast also eingeprügelt wird. Und seine Eltern, das sagt er auch selbst, legten dann auch viel Wert auf Disziplin, Pünktlichkeit und haben so ein paar Sachen, die man ja fast schon so ein bisschen klischee-mäßig auch mit dem niederländischen Fußball verbindet oder generell mit den Niederlanden. Denn auch eine kleine Anekdote ist, er musste zwar seine Eltern nicht siezen, seine Großeltern aber schon. Und wir erinnern uns, oder ich erinnere mich da immer natürlich an Louis van Gaal, der seinen Vater gesiezt hat und von seinen Kindern sich hat siezen lassen.
Ja, und das klingt natürlich für einen selber total verrückt. Aber ich glaube, wenn das in einer gewissen Häufung passiert, scheint es einfach dazu zu gehören. Ja. Und jetzt nicht Ausdruck von einer außergewöhnlichen Härte im Elternhaus zu sein, sondern einfach irgendwie eine Formalität. Es gibt ja auch Länder, in denen ist das Konzept des Siezens generell komplett Banane. Also in Dänemark gibt es das.
In England gibt es das ja auch
nicht. Siezen und einfach gar nicht.
In Deutschland, aber da driften wir jetzt ab, stirbt es tatsächlich aus. Ich habe mich am Wochenende zu diesem Thema belesen und es gibt zum Beispiel schon Städte, wo in der Verwaltung von oben beschlossen worden ist, dass vom Bürgermeister bis zum Azubi geduzt wird. Also auch in Deutschland geht der Trend zum Du.
Ja, wie gesagt, also im Englischen gibt es das Wort ja nicht mal dafür. Neulich auf Deutsch. Ein deutsches.
Wie?
Wow. Englisch A2. die Anekdote brauche ich nicht erzählen. Es war englischer Untertitel zu einem deutschen Meme, wo erst gesagt wurde, wo erst auf du beleidigt wurdest und dann auf sie umgestellt wurde. Und dann steht da einfach nur you und dann förmlich quasi.
Ja, stimmt. Ich weiß auch welchen Gag du brauchst. Meins. Also, Arjen Robben als Kind, ich zitiere euch mal kurz seinen ersten Trainer. Arjen hatte schon als Kind alles, was es braucht. Tempo, Technik, Übersicht. Er war ein richtiger Wirbelwind. Das Talent hatte er von seinem Vater Hans geerbt. der wiederum spielte bei Groningen in der zweiten Mannschaft und galt eben auch als sehr talentierter Fußballer. Und er geht zu Groningen mit 12. Vorher ist er in seinem Ausbildungsclub, dessen Namen ich natürlich jetzt wieder
vergesse.
Bedo. Ja. Und ist dann bei Groningen und dort hat er dann auch sein Profidebüt, ja auch noch als Teenager, und ist dann auch einer von diesen Spielern, die so rein zeittechnisch natürlich mit dem Internet so zum ersten Mal ein Wunderkind, von dem halb Europa gehört hat, bevor er auch nur einmal internationalen Fußball gespielt hat. So zumindest habe ich einen Robben da so ein bisschen wahrgenommen zu der Zeit.
Und die haben mal Bedum immer auch damals hier Derby gespielt gegen Adum. Das war das große, große Duell.
Ich wollte auch. Ich wollte was mit Bedum sagen, weil so dumm war er gar nicht.
Erdbeben, was geht denn in Deutschland? Geht ein Bedum.
Oh. Das nee, weil, also, Arjen Robben scheint ja wirklich so dieses Vorzeigekind auch gewesen zu sein. Also, natürlich wird im Nachhinein bestimmt immer auch ein bisschen beschönigt. Ich meine, über welchen Spieler hört man nicht? Ja, wir haben 10-0 gewonnen und Arjen Robben, der Spieler XY, hat 8 Tore, 9 Tore, 10 Tore gemacht, whatever. Aber der Geschäftsführer von Groningen, der damalige, hat über ihn gesagt, er war ein smarter Junge mit guten Noten in der Schule, ein wacher, wissbegieriger Typ, freundliches Auftreten, sehr gewissenhaft. Und natürlich kreiste sein ganzes Leben um Fußball. Als Spieler war er ein Ästhet schon damals. Klingt ein bisschen nach einem unsympathischen Kind irgendwo, weil er ist wirklich so ein Streber irgendwo. Weil er hat auch sehr gut Tennis gespielt zum Beispiel. Er konnte irgendwie alles.
Wobei, das ist es halt dieser getriebene Ehrgeiz, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass der in der Lage war, für sich selbst zu akzeptieren, dass er nicht gut war in etwas und dann eben die Schritte eingeleitet hat, die nötig waren.
Auch erzählt, dass er, und da redet er von sich als erwachsener Mann, als Familienvater, dass er es ihm noch passieren kann, dass er das Monopoly-Board einfach wiped.
Ganz normal.
Dass er es einfach vom Tisch räumt und dass dann seine Frau ihm sagen muss, hör mal, es ist nur ein Spiel, beziehungsweise irgendwann akzeptiert er, dass er so ist. Also dieses Nicht-Verlieren-Können, das zieht sich auch in die trivialsten Lebensbereiche durch.
Ich hab's ja schon tausendmal erzählt, aber ich ziehe da immer gerne Red Auerbach, der ein legendärer NBA-Trainer, der immer gesagt hat, zeig mir einen guten Verlierer und ich zeig dir einen Verlierer. Und irgendwo ist da ein bisschen Wahrheit drin.
Und es ist ja auch irgendwie, also kein Zufall, und das sage ich null Werten, dass Wesley Snyder ein Jahr nach Karriereende so aussah, wie er aussah, von seinem ganzen Wesen her. Und Arjen Robben einfach gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr Fußball spielen, dann muss ich jetzt wohl Marathons laufen.
Oder also, Eden Hazard, ist ja ähnlich.
Ja, genau, also einfach die Grundhaltung zum Leben an sich einfach eine durch und durch andere ist.
Und bei ihm sagt man ja auch ganz andere Sachen als zum Beispiel bei Hazard, wo wir jetzt ja schon eine Folge gemacht haben, der ja immer so ein bisschen Training nicht ganz ernst genommen hat, da auch nicht so wirklich diszipliniert war. Und bei Arjen Robben, da überrascht es halt gar nicht, dass der heutzutage immer noch einen Körper hat wie ein 20-Jähriger.
Was ich spannend finde, er hat ja nur eine Profisaison bei Groningen gespielt. Ja. Und dann war allen klar, okay, der ist sehr, sehr gut, dieser Junge. Der muss woanders hin. Und das zeugt auch, finde ich, von so einem gewissen Respekt vor sich selbst, dass Ajax ja wohl auch Thema war. Mhm. Und er hat selber gesagt, das war nicht der ausschlaggebende Punkt. PSV hatte einfach auch gute Argumente, wo er dann letztendlich hin ist. Aber dass in dem Vertragsentwurf, den Ajax quasi vorgelegt hat, dass da der Name von Arjen Robben falsch geschrieben wurde und der Vater gesagt hat, dann gehen wir da nicht hin. Das ist nicht der Club.
Oh, ich finde das in Ordnung.
Ich auch, das ist super.
Ich glaube Nico sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Also wir mögen das auch nicht. Wie oft ich schon Christopher irgendwo Christopher Krüger oder generell Christopher genannt wurde. Und wenn man Nico mit K schreibt, dann.
Oh, das passiert immer noch sehr, sehr viel. Liebe Grüße in die Kommentare. aber ja, das stimmt schon. Ich finde auch, weil es einfach in den Kommentaren ist sogar wirklich noch ein anderes Thema, aber ich finde so in so einer Geschäftsbeziehung, zeigt einfach einen Mangel an Respekt, wenn du den Namen des Gegenübers nicht richtig schreibst. Und da verstehe ich, dass Arjen Robben und seine Familie gesagt hat, wisst ihr was, dann gehen wir halt zum großen Konkurrenten.
Vor allem bei der Auswahl. Also jeder größere, also Rotterdam soll auch noch dran gewesen sein. Es sollen sich sogar Interessenten aus der Bundesliga, aus der Premier League gegeben haben. Wenn du schon so ein Buffet an Auswahl hast, dann musst du nicht zu dem gehen, der dich falsch schreibt.
Wolltest du was loswerden, oder? Du hast gerade so, okay. Dann folgendes. Wo wurde er ausgebildet? Haben wir, glaube ich, eingefangen. Bestimmte Schule oder Prägung?
Also, ich würde sagen, eher nicht Schule, nicht Prägung, dass er eben so ein bisschen weg war vom Epizentrum der Oranje-Ausbildung und dadurch vielleicht noch einen Tick mehr reinlehnen konnte in den Spielertyp, der er auch geworden ist.
Wir haben schon über den Charakter gesprochen. Ein harter, getriebener, bekloppter Arbeiter. Und jetzt will ich von euch wissen, wann ist euch das mehr erste Mal aufgefallen?
Boah, ich musste so tief in die Archive klettern.
Ja, du hast richtig gesucht.
Weil ich war mir sicher, ich habe den ganz früh in seiner Karriere bei Eindhoven in einem Spiel gesehen. Und dann dachte ich irgendwie UEFA Cup, keine Ahnung, gegen irgendein deutsches Team. Er hat, glaube ich, 2 UEFA Cup-Spiele gemacht, die beide nicht gegen deutsche Teams waren. Ich habe es dann letztendlich gefunden ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das live gesehen habe, sondern wahrscheinlich Sportschau oder was. 2002 hat nämlich Eindhoven gegen Borussia Dortmund gespielt. Und da war ich ja, ich habe ja Rosicki, Koller, Amoroso geliebt. Und das war genau diese Zeit. Und da wurde Arjen Robben in beiden Champions-League-Spielen eingewechselt. Ich weiß nicht mal, ob er irgendwie auffallend gespielt hat, aber da weiß ich noch, da war dieses Thema, das ist das große niederländische Talent, Arjen Robben. Und dann kam er da auf den Platz. Irgendwie erinnere ich mich daran. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Also, er hat ja schon große Turniere für Oranje gespielt vor seinem Bayern-Wechsel. Der war ja 2004 schon dabei, bei der EM 2006 auch aktiv gewesen. Aber da ist er mir nicht wirklich herausgestochen oder aufgefallen. Also zumindest nicht so, dass es bei mir irgendwie verhaften geblieben wäre als Erinnerung. Und für mich ist es wirklich Bundesliga-Debüt.
Okay, ja.
Yeah. Oh ja.
Mit dem Debüt für Bayern, damals gegen Wolfsburg, wo er auch erst nicht gespielt hat, dann reinkam und sofort Impact hatte, hat sich so eingereiht in, oder eher angefangen, weil er kam später, wie damals auch sich kurz Douglas Costa angefühlt hat.
Ja,
wo das hat sich ja kurz angefühlt nach, wer ist dieser Typ, der einfach hereinkommt und diesen Wettbewerb zerlegt.
Stimmt, das hat sich wirklich so angefühlt.
Und der Referenzwert für mich da war Arjen Robben, weil sich sein Start in der Bundesliga auch ähnlich angefühlt hat.
Und weil, das war ja auch was ganz Besonderes, weil der kam ja, glaube ich, ein paar Tage vorher den Vertrag unterschrieben.
Da kam ja kurz vor Ende auch des Transferfensters, glaube ich.
Das war schon so ein bisschen auch ein Paniktransfer.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel, wenn wir darüber sprechen, die Bayern mit ihren opportunistischen Transfers irgendwo, den sie ja dann relativ günstig geschossen haben, kommen wir später noch zu. Aber was halt spannend war, Ribéry kam ja auch rein in diesem Spiel in der zweiten Halbzeit und Ribéry legt beide Tore auf von Arjen Robben, die er dann macht. Und natürlich sind Bayern-Fans dann angezündet mit dieser neuen Flügelzange, wenn du dir überlegst, vorher waren das nichts für ungut, Olic und Altintop. Und jetzt kommen da so zwei spannende, jüngere Spieler rein.
Zu dem Spiel, in dem ich ihn das erste Mal bewusst gesehen habe, können wir gleich nochmal kommen. Aber er ist einer der allerersten Spieler, ich habe es gerade nochmal aufgemacht, den ich digital zuerst gesehen habe. Und zwar in Championship Manager 2001, 2002 war Arjen Robben eines der größten Talente im ganzen Spiel. Und ich würde wirklich sagen, ich hatte diesen Namen 4 Jahre lang gelesen, bevor ich auch nur eine Sekunde Fußball von ihm gesehen habe. Ich würde glauben, dass ich irgendwann mal dann ihn bei Chelsea das erste Mal gesehen habe. Aber ich könnte es nicht garantieren. Das erste Spiel, an das ich mich so richtig erinnere, ist sein erstes Spiel gegen Dortmund, sein zweites Pflichtspiel. Da macht er nur einen Assist. Aber da war ich weiß es noch wie heute, bei einem Kumpel. Wir haben vorher PlayStation gezockt. Dann haben wir dieses Spiel geguckt. Und Robben und Ribéry hatten 2 Konteraktionen, aus denen kein Tor gefallen ist. Aber wo sie so gekreuzt sind durchs Zentrum und ich draufgucke und gesagt, was geht hier jetzt ab in der Bundesliga? Und ich glaube, die Bayern haben dieses Spiel 5-1 gewonnen am Ende. Und diese Jungs haben zum ersten Mal gezeigt, was wir hier jetzt einmal stehen haben, das wird brutal.
Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Matthäus 19, 3-5. Zu Zeiten der Bibel haben sie noch nicht Fußball gespielt, sonst hätte Matthäus das vielleicht nicht nur über Mann und Frau, sondern auch über 2 Spieler gesagt. Denn auch auf dem Rasen gibt es Momente der Verschmelzung zwischen Fußballern, in denen sie so handeln, als seien sie ein Fleisch. Die 74. Minute im Viertelfinalrückspiel der Bayern bei Manchester United am 7. April 2010 war so ein Moment. Ein Moment, in dem sich 2 Menschen anschauen und etwas ineinander erkennen, was dem Rest der Welt verborgen bleibt. Ein Moment, in dem der eine sagt, ich vertraue dir, zu erkennen, was ich vorhabe und diesen Ball zu mir spielen zu können. Und der andere sagt, ich vertraue dir, diesen von mir gespielten Ball so zu treffen, wie du es dir vorgenommen hast. Wenn das Vertrauen zweier Menschen ineinander belohnt wird, ist es das Schönste auf der Welt. Oder mit anderen Worten, Robben! Ein unfassbares Tor!
Ein legendärer Kommentar von Wolf Fuß, den ich für immer im Ohr haben werde. Und ein weiterer Robben-Moment, bei dem ich heute weiß, wo ich war.
Zu Hause.
Ja, ich war bei einem anderen Kumpel, gar nicht weit von dem, wo ich gerade war. Und wir haben es da geschaut.
Also ich war, glaube ich, zu Hause. Ich weiß nur, das war noch Champions League auf Sat.1.
Oh, ran.
Champions League sein, im Free-TV auf Sat.1, kommentiert von Wolf-Christoph Fuß. Peak legendär. Deutscher Fußball.
Legendär. Das war doch auch das Spiel, wo sie Daniel van Beuten dann im Sturm eingewechselt hatten, oder? Oder war das dann im Hinspiel? Auf jeden Fall weiß ich auch.
Brauchten sie ja nicht.
Weil sie weiß nur, dass van Beuten irgendwann in dieser Saison auf jeden Fall als Mittelstürmer gebracht worden ist.
Der letzte Satz, den van Beuten sagt, den Wolf Fuß sagt, bevor er diesen Aufschrei macht, ist: Van Beuten gegen Vidic, eine Gewichtsklasse.
Ja, stimmt, ja.
Und dann kommt eben diese Bogenlampe.
Vielleicht hatten sie ihn vorher eingewechselt.
Dann die Frage, ist das der erste Moment, an den ihr denkt, Bayern Robben?
Ja, schon. Für mich schon. Also, weil ich finde, ja, es kommt das Wembley-Tor etc. Aber ich finde, vor allem, weil das einfach dieses Duo Ribéry-Robben so perfekt zusammenfasst. Sie haben ja auch in der Doku-Generation Wembley darüber geredet und hat Robben auch gesagt, ich habe so ein ganz kleines Zeichen nur gemacht. Er steht auf dem Feld und macht, glaube ich, mit seinem Zeigefinger nur ganz kurz so. Und das hat schon gereicht. Dann meint er so, ich hab gewusst, dass er mich gesehen hat. Und der Rest hat sich einfach so abgespult. Und das fand ich einfach genial.
Ihr müsst mal angucken. Man sieht, während Ribéry bei der Ecke steht und so tut, als würde er die Spieler im Strafraum, im 5-Meter-Raum dirigieren und so zeigen, wo der Ball hinkommt, macht er aber Side-Eye. Und zwar an die Strafraumgrenze. Man sieht es richtig, wenn man es weiß. Er dirigiert, aber guckt dahin irgendwo. Man sieht, was kommt, wenn man es dann im Nachhinein weiß. Aber mein erster Moment ist das Wembley-Tor.
Okay, bei mir ist es nämlich, ich habe darüber nachgedacht, und bei mir ist es also in der Reihenfolge tatsächlich auch dieses Tor und dann das Wembley-Tor. Und ich war mir, glaube ich, bei noch keinem Spieler so sicher, dass es dieser Moment ist, wie jetzt bei Arjen Robben. Und auch lustig, weil beide Momente sind ja eigentlich keine von seinen Arjen Robben Signature-Moves.
Das stimmt, ja.
Und da sind wir jetzt an der Stelle, hat er einen Signature-Move?
Möglicherweise. Möglicherweise hat er den einen Signature-Move, der jetzt mittlerweile nach ihm benannt wird.
Das ist nämlich, also auch da muss ich sagen, jeder deutsche Kommentator sagt bis heute, der Robben oder sogar Worst Case, der inverse Robben, wenn es vom linken Flügel passiert.
Ja, klar.
Also genau das, und ich finde, er hat einfach, also das er für sich geprägt, weil es gab ja auch schon vor Robben Spieler, die vom rechten Flügel nach innen gezogen sind und Tore gemacht haben. Das ist ja nicht eine Sache, die er erfunden hat, aber er hat es auf einem Level einfach auch in eine Reproduzierbarkeit reinbekommen, die einfach dafür gesorgt hat, dass das der erste Spieler ist, an den du denkst, wenn jemand sagt, von rechts nach innen ziehen. Und ich würde sogar behaupten, das ist natürlich vor allem in Deutschland so, wahrscheinlich auch in seinem Heimatland so. Aber ich glaube sogar, Fußball global ist es einer der ersten Spiele, an die du denkst, wenn du genau diese Art von Spielzug beschrieben kriegst.
Ja, Mr. Weil, Cut Inside ist ein Spitzname, der außerhalb von Deutschland existiert.
Weil ich finde, also es gab welche vorher, es gab welche, die von rechts, von links nach innen gezogen sind. Es gab inverse Flügelspieler. Das war die Zeit, auch schon die Jahre davor, wo die immer populärer wurden. Aber keiner hat diesen Move so konstant auf dem Niveau gemacht, auf Weltklasse-Niveau. Es gibt einen schönen Ausschnitt von Rio Ferdinand in einem Podcast, wo er erzählt, dass die sich alle vor dem Spiel, wurde ganz klar gesagt, okay, Arjen Robben nach außen bringen, nicht auf den linken Fuß lassen, nicht auf den linken Fuß lassen. Und dann wird er gefragt, ja, und was ist dann im Spiel passiert? Naja, er ist nach innen gezogen und hat abgeschlossen. So. Du wusstest es und du konntest es nicht verhindern. Und ich glaube, das unterscheidet ihn von vielen anderen. Es gibt ein paar, ich würde zum Beispiel sagen, Mo Salah ist mindestens genauso gefährlich beim nach innen ziehen. Aber gerade auch Mo Salah zum Beispiel, der hat dann noch die andere Qualität, auch über außen gehen zu können. Das konnte Robben auch. Aber das hat er so penetrant ja teilweise durchgezogen und so aufreizend oft, wie kaum ein anderer, glaube ich.
Jemand hat mal gesagt, wenn du ein Hammer bist, versuchst du aus allem einen Nagel zu machen. Ja. Und das trifft auf Robben zu 100% zu. Er ist ein Hammer gewesen und hat einfach fast alles, was er mit Ball bekommen hat, zu genau diesem Nagel gemacht.
Und er hat ja diesen Move irgendwann mal etabliert im Fußball. Und dazu gehört eben auch eine Geschichte, und die ist die, dass er halt unfassbar antrittsschnell war.
Mhm.
Und die Gefahr eben bestand, dass wenn er Longline geht, wenn er geradeaus geht, an der Linie runter, und du versuchst, den Cut zu verteidigen, dann ist er so dermaßen weg, dass du Probleme bekommst. Und diese Gefahr, dass das passieren könnte, hat immer wieder die Tür geöffnet, dass er den Cut machen kann.
Also ich glaube zum Beispiel, ein für mich krasses Tor von ihm hat er mal gegen Schalke gemacht, wo genau das passiert. Der geht außen vorbei, zur Grundlinie, dribbelt dann von der Grundlinie nach innen und macht dann das Tor. Also es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, ich lasse ihn rechts vorbeigehen und dann sind alle meine Probleme erledigt.
Nein, überhaupt nicht, weil das meinte ich ja eingangs, Arjen Robben war mehr als das. Das ist der Part, in den man sich auch in 20 Jahren erinnern wird, aber trotzdem, er konnte ja viel mehr. Wenn du dir so die Signature-Tore anguckst, wir haben über das Manchester-Tor gesprochen, das Wembley-Tor, dann gibt es die Tore gegen Spanien, wo die da abgefertigt haben, 2014. Das sind ja alles keine Robben-Tore gewesen. Das war alles auf eine unterschiedliche Art und Weise. Sie hatten alle mit Dynamik und Dribbling zu tun, würde ich behaupten. Oder halt wie Manchester mit einem herausragenden Abschluss. Das bringt der ja alles auch mit.
Ich will es jetzt schon wissen. Welches Trikot? Wo seht ihr ihn?
Bayern.
Habt ihr ein bestimmtes?
Enges Bayern-Trikot.
Ja, das ist ganz wichtig.
Enges Bayern-Trikot.
Ich sage sogar dieses hier. Wo sie die goldene Nummer hatten.
Ja.
Und Robben, die enge Variante hat diese wie so Aufkleber über die Schulter nach hinten, die breiten Varianten nicht haben. Warum auch immer, denke ich da immer bei allen Robben. Das ist wirklich eine wichtige Sache. Die Trikots waren immer hauteng.
später, als es dann ging sozusagen, als er dann einfach sagen konnte, ich hätte gern ein enges Trikot, dann wurden sie ihm auch konstant so produziert. Wenn man so alte Spiele guckt, da trägt er ganz oft Tights drunter.
Ja.
Also langärmliche oder kurzärmliche
Tights. Bekannter Look von ihm, ja.
Wo es halt noch nicht die engen Trikots so ja. in der Form gab. Und ich kann das verstehen. Ich spiele am liebsten auch, jetzt Flag Football, nicht Fußball, aber ich spiele Flag Football gerne mit Tights, oben und unten. Ich mag das einfach viel lieber, als wenn dann sowas irgendwie am Körper rumschlabbert. Deswegen, ich konnte relaten auf jeden Fall.
Also plus noch die lange Unterhose, ne?
Genau.
Das hat er ja auch durchgezogen. Was auch für mich für einen in sich ruhenden Mann spricht.
Lange Unterhose?
Wenn du lange Unterhose sichtbar durchziehen kannst, dann finde ich, spricht das dafür, dass du sehr gut in dir ruhst.
Aber der Look wurde ja sogar dann irgendwann zwischenzeitlich mal richtig cool. Irgendwann war cool, ja Shorts und Dings drunter, also
ich vielleicht eher so. Noch.
Ja, ja. Ich auch tatsächlich. Also, ja. Ja, bitte.
Nee, alles gut.
Ja, wir müssen nämlich hier ein bisschen Tempo aufnehmen und über ein paar Themen reden. Erstmal, mit welchem Wettbewerb verbindet ihr den Spieler? Und das ist sehr interessant, denn Arjen Robben hat in allen Ländern, wo er gespielt hat, alles gewonnen, was es zu gewinnen gab und war überall mehr oder weniger Stammspieler und wichtig.
Ja, wir müssen nämlich, ja, wir haben ja eigentlich bei Eindhoven aufgehört und sind jetzt schon in die Bayern-Phase gekommen. Da gab es ja noch zwei namhafte Stationen dazwischen.
Er geht nämlich zu Chelsea.
Geht zu Chelsea und macht das da auch gut. Also hat natürlich da, also in seiner ersten Profisaison bei Groningen, macht er damals 30 Spiele und so in der Liga 30 Spiele und sollte danach nie wieder in seiner gesamten Karriere 30 Ligaspiele machen. Ich glaube, das Höchste, an das er kommt, sind so 28 oder sowas.
Bei den Bayern einmal, genau. Ja.
Und deswegen, die Verletzungsprobleme fangen dann schon an, aber ja, er wird bei Chelsea zweimal Meister unter Mourinho, legt da auch trotz Verletzungsproblemen echt ordentliche bis richtig gute Zahlen auf, verdient sich somit ja auch diesen Wechsel zu Real Madrid. Und deswegen, also die Verletzungen fangen da schon an, das ist ja auch deswegen der einzige Grund, warum Robben bei Bayern Thema werden konnte,
ja.
Weil dieser Spieler mit so einem krassen Fragezeichen kam, ob man das eben in den Griff kriegen würde.
Ich weiß noch, wir springen jetzt zwar zeitlich ein bisschen, aber ich weiß noch, als dieser Wechsel dann vonstatten ging, das, was überall dann berichtet wurde, ja, einer, der sich da nicht so richtig durchsetzen konnte, weil das einfach Man of Glass ist. Also wirklich, so wurde das überall betitelt, so Glasknochen-Robben-mäßig, was natürlich unglaublich respektlos ist, aber halt ein sehr verletzungsanfälliger Spieler war. Aber
das war seine größte Schwäche. Also absolut. Sein größter zurückhaltender Faktor war seine Verletzungsanfälligkeit.
Das ist so absurd bei jemandem, der so diszipliniert auch trainiert. Ich meine, alle Trainer sagen, der hat in jedem Training alles gegeben.
Und dessen Karriere, wenn du jetzt nur auf die schieren Zahlen guckst, dann denkst du nicht, dass er ständig verletzt ausgefallen ist, weil die Gesamtvolumen am Ende ist trotzdem sehr ordentlich.
Wenn jemand sagt, Wechsel aus Niederlande nach England, erste Saison Premier League, 7 Tore, 9 Vorlagen. Sagst super. Du, super geil. Wenn dann jemand sagt, in 18 Spielen,
also, wow.
Denkst du, was geht ab? Also genau das halt. Ja. Einfach, der hat Zahlen aufgelegt, für die würden andere sich freuen, wenn die 34 mal 90 gespielt hätten. Die hat er gemacht teilweise in 18 bis 20 Spielen.
In einer Bayern-Saison, ich glaube, da sind sie am Ende dann ist Dortmund Meister geworden, aber in einer Saison hat er, glaube ich, nur 14 Spiele gemacht, aber 22 Scorer in diesen 14 Spielen. Also komplett absurde Effizienz. Ich wollte noch mal bei einer Sache einhaken, weil du gesagt hattest, damit hat er sich den Wechsel zu Real Madrid verdient. Ich finde, das also generell eine weirde Transferphase von Real Madrid in der Zeit, weil wenn du da drauf schaust, da ist jemand, der spielt ganz gut in der Premier League, sehr effizient, aber ständig verletzt. Ich finde nicht, dass da Real Madrid Transfer draufsteht zwingend und die machen ihn zu dem teuersten Spieler, den sie in dieser Zeit, in diesem Wechselfenster 2007 holen. Aber grundsätzlich, wenn du da drauf schaust, da holen die halt so Leute in der Zeit wie einen Royston Drenthe, Riesentalent gewesen damals, aber ein Jahr später kommen halt so Leute wie Diarra, Van der Vaart, Ezequiel Garay. Das war eine ganz komische Zeit bei Real Madrid.
Mit Oranje-Fokus, weil Wesley Sneijder, Van Nistelrooy, Van der Vaart, Hüntelaar, viele sind gekommen.
Ja, absolut. Und ich meine, das wird auch eine Rolle gespielt haben, dass die da schon gespielt haben, um vielleicht auch Werbung für ihn zu machen, weil sie wussten, wie talentiert der Mann ist. Aber trotzdem, wenn du da drauf schaust, die Chelsea-Phase und dann zu Real Madrid, ist jetzt nichts, was sich unbedingt anbahnt.
Er kommt also 2004 bei Chelsea an und 2007 geht es dann eben weiter, von dir schon anmoderiert, Krögi, zu den Königlichen, die 35 Millionen Euro Ablöse für den Niederländer bezahlen. Und da macht er dasselbe wieder. Er ist nicht immer fit. Er legt aber pro Minuten sehr, sehr ordentliche Zahlen auf und hat, glaube ich, am Ende in 50 La Liga-Einsätzen 23 Scorer für Real Madrid. Und auch da kann man drauf gucken und sagen, das passt schon, das ist zumindest nicht völlig verkehrt.
Aber Real hat nicht genug oder kriegt nicht genug. Vor allem, was da ganz schwer wiegt, ist ja, das ist ja noch vor La Decima.
Ja.
Die Jagd nach diesem Sehnsuchtsort, diesem 10. Champions League-Erfolg, und sie scheiden in der Zeit, wo Robben da ist, zweimal im Achtelfinale aus und reagieren darauf auf eine, ja, Real Madrid-Art und Weise, holen im Sommer 2009 Ronaldo, Kaká, Benzema, Xabi Alonso, und dann ist halt Robben plötzlich kein Faktor mehr in der Planung dieser Mannschaft. Und er wollte Real Madrid eigentlich gar nicht verlassen, und es hat wirklich Überzeugungsarbeit gebraucht von bayerischer Seite, damit dieser Wechsel zustande kam. Und die wurde vor allem gemacht von seinem Nationalmannschaftskollegen Marc van Bommel, der sich stark dafür eingesetzt hat, da mehrmals bei den Bayern-Bossen auch vorsprach. Und die Tatsache, dass mit Louis van Gaal eben ein Trainer gekommen war aus den Niederlanden, hat Robben auch selber gesagt, ohne diese beiden Faktoren wäre er eventuell gar nicht dorthin gekommen.
Weil die Bayern zu dem Zeitpunkt 2009, aus einer sehr schwierigen Zeit kommen, aus der gescheiterten Klinsmann-Ära, und einfach auch, ja, Verstärkungen brauchen. Und Louis van Gaal hatte ihn ja sogar schon mal in einer U-Mannschaft von den Niederlanden kennengelernt, also kannte ihn da auch, aber trotzdem brauchte Robben eben diese Überzeugungsarbeit, weil es für ihn ein klarer Rückschritt war. Heutzutage, also klar, Real Madrid ist Nonplusultra, aber gerade damals war es für ihn ein sportlicher Rückschritt, weil die Bayern sehr weit weg wirkten von einem Team, das irgendwie Jahr für Jahr um die Champions League mitspielen kann. Und das war für ihn der wichtigste Faktor.
Er selbst sagt, aber Bayern, du wirst es als einen Rückschritt ansehen. Klar, sie haben Meisterschaften und nationale Pokale gewonnen, aber für dich, Stand heute, zählt nur noch der Gewinn der Champions League. Da sind die Bayern keine Favoriten. Und dann kommt noch ein bisschen was, und dann schließt er aber ab mit, denn nach Bayern zu wechseln wird die beste Entscheidung sein, die du je getroffen hast. In München hält er die Nummer 10, übernimmt sie quasi von Römer Kai, seitdem war sie nicht mehr vergeben worden, und dann wird er eben zum ersten Mal eingewechselt gegen Wolfsburg, und das Spiel haben wir gerade schon kurz angerissen.
Und spielt insgesamt eine Saison, die zahlentechnisch wieder sehr, sehr beeindruckend gewesen ist, wo er echt gute Zahlen auflegt und auch dann unter anderem beim Double-Sieg oder beim Pokalerfolg, der das Double dann letztendlich eintütet, auch eine entscheidende Rolle spielt, trifft, glaube ich, in allen Pokalspielen, in denen er im Einsatz war, unter anderem im Halbfinale in der Verlängerung gegen Schalke und dann im Finale bei einem, ja, nicht gerade spannenden 4:0 gegen Werder Bremen, ist er eben auch der Spieler, der das 1:0 erzielt, also hat dann einfach auch einen sichtbaren Impact auf die Erfolge dieser Mannschaft.
Und hat dann einen sichtbaren Impact auf die Misserfolge dieser Mannschaft. So sichtbar, dass es eine Zeit gibt nach 2-3 Jahren in München, wobei eher nach 4 Jahren, so 12-13, also 3 Jahre, so da sind wir angekommen, wo die Bayern-Fans sehr unglücklich sind mit Arjen Robben.
Genau, also diese Saison 9-10, muss man glaube ich noch sagen, geht ja zu Ende mit einem Champions-League-Finale. Dass die Bayern sensationell erreichen, was so nicht zu vermuten war. Da fällt eben auch dieses angesprochene United-Tor rein, was ja das Tor zum 2:3 war in Manchester, weswegen dann die Bayern aufgrund der damaligen Auswärtstorregel weiterkamen. Lyon im Halbfinale geschlagen, auch da hat Robben im Hinspiel getroffen und dann eben das Finale gegen Inter. Und dann würde ich sagen, kommt die WM 2010, die ja kurz davor ist. Also er war ja kurz davor, in dieser einen Saison Fußball einmal durchzuspielen.
Und stattdessen hat er einen Ballack gemacht.
Hat einen Ballack gemacht im WM-Finale gegen Spanien.
61.
Ja, auch,
Minute.
Gegen Casillas diese Riesenchance vergeben. Am Ende verlieren sie es. Er hat eine überragende WM trotzdem gespielt, für die er aber fit gespritzt worden ist. Mhm. Sodass er für Bayern ja die komplette Hinrunde danach verpasst hat. Und ich würde sagen, mit dem Ende der WM geht für Robben quasi so 2 Seuchenjahre in München los.
Das Jahr, er kommt dann ja zurück und spielt ja persönlich eine unfassbare Rückrunde nach Zahlen. Ich glaube, das war das, was ich angesprochen
habe, ne? Diese 14 Spiele, 22 Scorer.
Ja, ich glaube, 18 sind es, 18, 22, irgendwie sowas.
Nee, 14. 14.
14
Spiele. Ja, ja, ja. 12 Tore, 10 Vorlagen.
In der Bundesliga.
18, da war das bei Real oder Chelsea vorher. Ja. 14 Spiele, 22 Scorer. Crazy.
Aber zur Wahrheit gehört eben auch, man verliert die Meisterschaft zweimal an den BVB. Es gibt dieses Spiel, wo er den Elfmeter hat in Dortmund, den verschießt neben Subotic, schreit ihn an und er wird dann eben auch zum Gesicht des verlorenen Finale daheim. Zumindest so ein klein wenig, denn er ist es, der den Elfmeter verschießt.
Ein klein wenig ist er noch untertrieben. Also ich glaube, spätestens da war er so der Sinnbild des Big Game Losers, so würde ich es mal betiteln, weil er hat eben die Chance mit dem Elfmeter da alles klar zu machen, scheitert dann. Gut, im Elfmeterschießen kam er dann nicht mehr. Oder beziehungsweise war einer der Spieler, die ja nicht mehr antreten.
Da hat doch dann Manuel Neuer den dritten oder sowas genommen, ne?
Ja.
Und da weiß ich noch im Live, wie ich gedacht habe, Die verlieren das. Die haben so Schiss, dass Manuel Neuer den dritten Elfmeter nimmt.
Ich glaube, Schweinsteiger wollte ja auch nicht. Kann das sein?
Ja, kann durchaus sein.
Und musste dann schießen.
Schweinsteiger hat
auf jeden Fall geschossen. Daneben.
Ja.
Genau, und also, das ist ja auch tragisch, weil Robben hat zum Beispiel für Oranje bei großen Turnieren wichtige Elfmeter geschossen und verwandelt. Mhm. Deswegen ist es nicht so, dass er per se nervenschwach war und sowas nicht machen konnte. Also einfach sehr prominent und in dieser Häufung. Es war ja vor allem, es war der Elfmeter gegen Dortmund. Dann noch eine große vergebene Chance in dem Spiel, glaube ich.
Selbes Spiel.
Die dafür gesorgt hat, dass am Ende eben die Meisterschaft zum BVB ging. Sie hätten, glaube ich, mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen können. Dann dieses Chelsea-Spiel. Und das fiel ja auch in die Zeit, wo er wahrscheinlich auch atmosphärisch teamintern den schlechtesten Stand hatte. Genau da fällt, glaube ich, dieser Spitzname rein, Alleinikow.
Ja.
So dieser Einzelkämpfer, der irgendwie nicht fürs Team spielt, sondern für sich selber. Und das mündet ja darin, dass dann dieses Finale darum da verloren geht. Und da wird dann auch so ein Bogen draus mit der WM 2010. Dann findet dieses Kompensationsspiel statt zwischen Bayern und der Elftal, was vereinbart worden ist, eben als Wiedergutmachung für die Verletzung von Robben während der WM 2010. Und er wird im eigenen Stadion von den eigenen Fans ausgepfiffen, sodass sogar Van Bommel sagt, er würde sich an seiner Stelle überlegen, ob er nächstes Jahr noch hier Fußball spielen wollte.
Wir stellen hier so gerne mal die Frage, wie wurde er von Fans gesehen? Hassfigur, Kultfigur, Idol? Und ich würde sagen, ja, die Reihenfolge.
Ja.
Ja. Also es ist halt so typisch Fußball, ne? Hast irgendwie drei verlorene Finals gefühlt oder entscheidende Situationen in wichtigen Spielen, die du verkackst. Machst dann das eine entscheidende Tor ein Jahr später im Champions-League-Finale und bist Mr. Wembley und bist der gefeierte Mann, so schnell kann es gehen. Ich habe lange über die Frage nachgedacht, würde man ihn als Big-Game-Player bezeichnen, weil du halt zum Beispiel dieses Wembley-Tor hast, du hast mehrere Situationen mit der Niederlande. Ich finde, dass es hier ein ganz klarer Fall ist von weder noch. Weil er hat ja beides in der absoluten Extreme.
Ja,
du hast die Chance gegen die gegen Spanien im WM-Finale angesprochen. Er hat später ja nochmal eine Chance, wo er alleine auf Casillas zuläuft und Puyol ihn hält. Wenn er sich da fallen lässt, gibt es 11 Meter rote Karte und das sieht ganz anders aus. Es sind dann halt sehr viele vergebene Chancen in wichtigen Spielen. Elfmeter hat bei Chelsea, glaube ich, auch nochmal in einem wichtigen Spiel einen vergebenen Elfmeter. Gleichzeitig hast du die großen Momente. Also ich finde nicht, dass man ihn in eine Schublade stecken kann.
Verstehe ich. Bei mir schlägt die Nadel zu Big Game Player. Und der Grund dafür ist, weil er sich selbst als so einer gesehen hat und sich getraut hat, diese Elfmeter zu nehmen. Ja, weil das ist Teil dieser Rechnung. Man muss sich auch trauen, das zu machen, wenn der Rest der Mannschaft es vielleicht nicht tut. Und ich sag, für mich ist er eher, und du hast vollkommen recht, man kann es nicht uneingeschränkt sagen, aber ich gebe ihm sogar den Big Game Player, was auch immer, Playstyle.
Also ich finde, was er auf jeden Fall hat, ist eine unfassbare mentale Resilienz.
Ja.
Weil die hat sich ja schon, das wusste man ja schon vorher, dass er eben dieser Typ ist, diesen Ehrgeiz hat. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Menschen und auch Profis, die an dieser Saison 11-12 zerbrechen.
Ja.
Für die es da keinen Weg zurück mehr gibt. Und dann gehört da auch dazu nämlich eine gesamte Bayern-Mannschaft, die das ja als einfach Benzin benutzt hat im Jahr darauf. Aber auch eben, dass ein Robben dann wiederkommt und dass er dann im Pokal-Viertelfinale den BVB rausschießt, da das 1-0 macht, dass er im Finale gegen Dortmund das Siegtor macht. Das ist einfach, finde ich, ein Ausdruck von einer inneren Widerstandskraft, die sehr, sehr beeindruckend ist.
Also ich glaube, ganz kurz, nur um das nochmal zu unterstreichen, nicht nur 2-12. Ich glaube, viele andere Spieler wären schon nach der Menge an Verletzungen irgendwie mental zugrunde gegangen und hätten nicht mehr diesen Drive gehabt, immer weitermachen, sich immer wieder zurückzukämpfen, was er ja wirklich seit Chelsea-Zeiten gemacht hat.
Würdet ihr sagen, es gibt ein das Signature-Spiel? Dieses Spiel muss man sehen, um Robben zu verstehen.
Also ich
habe keins.
Es gibt bestimmt irgendwie ein Bundesligaspiel, an das wir jetzt alle nicht denken, weil es gab ja so welche, wo der einfach ein Spiel dominiert hat, wo der selber 2 Buden gemacht hat, noch 2 vorbereitet hat, wo er einfach unstoppable war. Fällt mir jetzt keins spontan ein, aber da wird es ziemlich sicher eins geben. Und auf ganz großer Bühne ist es für mich schon das Champions-League-Finale, weil ich habe jetzt auch nochmal ausführliche Highlights davon geschaut, wie viele Aktionen der da generell in diesem ganzen Spiel hatte und wie oft er da irgendwie gefährlich wurde oder wo der überhaupt aufgetaucht ist teilweise. Das war schon, da hat man schon einen Willen gespürt, in diesem Mann dieses Spiel zu gewinnen.
Das oder United, würde ich sagen. Das sind so für mich
find ich.
Die Partien. Also die Liste ist, glaube ich, recht lang. Und ja, er hat seine Hattrick-Spiele in der Bundesliga. Es ist halt die Frage, ob das dann schwerer wiegt als die großen Partien unter dem allergrößten Scheinwerferlicht. Aber ja, ich bin sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie Robben das gehandhabt hat, diese Karriere und auch diesen Körper. Und ich glaube wirklich, das kannst du nur schaffen, gegen diese Widerstände deines eigenen Körpers so anzukämpfen, so erfolgreich, wenn du am Maximum lebst, was Disziplin, ja, Gesundheit etc. angeht.
Wir haben schon festgehalten, die Wirkung auf die Liga, die ist, glaube ich, nicht zu bestreiten. Wir reden heute, Jahre nach dem Karriereende, immer noch über Arjen Robben. Ja. Gibt es Spieler, die ihn heute als Vorbild nennen? Ich glaube, Jamal Musiala hat ihn mal genannt.
Musiala hat ihn auf jeden Fall genannt. Das ist verbrieft. Ich glaube, sogar Brian Gude hat es auch gesagt.
Das finde ich übrigens auch treffender.
Er ist auch ein Spieler, der von der Seite kommt und gerne im Zentrum auftaucht. Und dann die Frage, ist er unwiederholbar? Da würde ich sagen, nein. Ich finde sogar, Lennart Karl geht schon in die Richtung, wenn auch in deutlich kleiner natürlich, aber so dieses so akut und so kompromisslos abkappen und dann den Schlenzer aufs lange Eck suchen, zumindest diesen Teil seines Spiels, den sehe ich in Lennart Karl.
Lennart Karl ist wahrscheinlich noch ein bisschen noch agiler, noch beweglicher, also nicht Straightline-Speed, wie es bei Robben häufig der Fall war, der auch ein guter Dribbler war, keine Frage.
Nee, aber wie gesagt, nur ich rede wirklich von dem Signature-Move.
Dieses Dynamik-Ding, ich glaube nicht, dass er unwiederholbar ist dafür, war das Skillset zu, wie soll man sagen, zu normal. Er konnte halt die Sachen, die er konnte, herausragend gut auf Weltklasse-Level. Aber ich glaube, das wird auch noch andere Spieler geben.
Er hat da so ein paar Trades einfach ausmaximiert.
Genau das meine ich.
Wie wenn er jetzt so einen Charakter-Skill würde.
Aufgelevelt, bis
hat er so ein paar Key-Stats einfach ganz ausgefüllt gehabt. Bei Michael Olise ist es ja auch ein Thema jetzt, dass dieser Robben-Vergleich bemüht wird, weil er eben auch diesen Zug nach innen hat und dann mit links abschließt, wie er es ja auch mehrfach jetzt gerade erst gegen Real gemacht hat. Da würde ich halt sagen, da ist die Fülle der Dinge, die in seinem Rucksack sind, ist einfach ein bisschen breiter, die Palette ist ein bisschen breiter aufgestellt. Zu Weggefährten noch. Ich finde dieses Mario Gomez-Zitat über Arjen Robben so herausragend, weil es einfach ihn zusammenfasst aufs Beste. Sein Teamkollege bei Bayern, eine Mannschaft, die voll ist mit den besten Sportlern dieses Landes,
die ehrgeizigsten Sport, Schweine,
die ehrgeizigsten Schweine Deutschlands, sagt über ihn: Im Endeffekt ist es das, was ihn zu uns allen unterscheidet, dieser unfassbare Ehrgeiz. Also macht nochmal eine Unterscheidung zwischen Robben und dann den FC gewöhnlichen Bayern-Profis.
Müller, Lahm, Schweinsteiger, die ja alle gar nicht ehrgeizig waren, klar.
Das ist die Geschichte, die Bayern-Robben auf jeden Fall durch die ganze Karriere durchzieht. Ich hatte kurz überlegt, diesen Case am rechten Mikro anzufangen, dann abzukappen, ins Zentrum zu ziehen und mit dem linken Mundwinkel in Krügis Mikro abzuschließen. Ein Gag, so vorhersehbar wie Robbens Signature-Move, wenn die Kugel auf dem rechten Flügel ankam. Und wenn der Mann den Ball einmal am Fuß hatte, begann das, was sie in Kanada eine wichtige kulturelle Tradition nennen, die Robbenjagd. Denn ein Spieler, dessen heute bereits mehrfach erwähnter Signature-Move kollektives Trauma in mindestens einer Fußballnation ausgelöst hat, ist mit fairen Mitteln kaum zu stoppen. 100-mal gesehen, 0-mal gestoppt. Ein bisschen wie das Charlie Bit My Finger Video. Naja, umso wichtiger, dass wir fair sind. Niederländischer Meister, englischer Meister, spanischer Meister, deutscher Meister. Niederländischer Superpokal, englischer Superpokal, spanischer Superpokal, deutscher Superpokal. 29 Titel insgesamt und natürlich der Henkelpott. Und international, Dritter der WM, Zweiter der WM. Tja, zwischen Arjen Robben und dem größten Triumph in der niederländischen Fußballgeschichte stand nur ein Mann, der heilige St. Iker. Und so hieß es damals Gold für Spanien. Und heute könnte man denken, der Preis für Meeressäuger sei gestiegen. Denn ich fordere Silber für Robben. So, da sind wir angekommen in der Bewertung.
Ich würde gerne das noch kurz hinten anstellen, das Gespräch.
Ja. Weil wir haben ja jetzt quasi so den zeitlichen Bogen geschlossen mit hier und dann haben sie das als Benzin genutzt und sind 2013 Champions League, sie haben alles gewonnen 2013, alles schön und gut und danach lief es auch super. Man darf ja, nur weil es so normal war für uns, so gewöhnlich für uns, dass die Bayern alles jedes Jahr gewonnen haben, das darf man nicht für selbstverständlich hinnehmen. Arjen Robben war ein ganz, ganz elementarer Teil, auch wenn er häufig verletzt war in den Jahren danach, mit dieser Bayern-Mannschaft, die nichts mehr abgeschenkt haben, die einen Titel nach dem nächsten zumindest auf nationaler Ebene gewonnen haben.
Und hat er auch selber gesagt, dass er auch danach, eben nach Heinkes unter Guardiola, für sich persönlich fast nochmal ein neues Level erreicht hat, weil er eben plötzlich auch nochmal anders gespielt hat, weil Guardiola ihn auch mehr in zentralen Räumen eingesetzt hat, weil er gefühlt fast als verkappter Stürmer gespielt hat und dann nochmal eine ganz andere Facette in seinem Spiel entdeckt hat. Deswegen hat er auch selber nochmal einfach Schritte gemacht in seiner Entwicklung, die war dann nicht beendet. Aber wie du gesagt hast, es wird einfach als gegeben, gewöhnlich genommen. Aber ja, ein Robben war einer derjenigen, die mit die meisten Steine auf das Fundament gelegt haben, aus dem dieses dominante Bayern der heutigen Zeit gebaut worden ist.
Und das ja auch die ganze Art seiner Karriere, der Weg zum FC Bayern München, haben wir jetzt schon eingefangen, war auch kein normaler, wurde dann ein gangbarer Weg für Superstars des internationalen Fußballs zu Bayern zu kommen. Und all sowas hing mit Arjen Robben zusammen, denn, das muss man auch mal fairerweise zur Einordnung sagen, Frank Ribéry, sein kongenialer Partner, als der bei Bayern ankommt, ist das internationale Standing nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, als Arjen Robben bei den Bayern ankommt.
Ribéry kommt ja von Marseille, ist ja eine ganz andere Vita, die er mitbringt. Und jetzt sind wir hinten raus in dem Teil, wo wir auch mal nach dem Tiefpunkt fragen dürfen. Da haben wir jetzt schon ein paar besprochen, also allen voran halt eben das Thema 2012, wo ja eben auch Tiefpunkt der Beziehung irgendwo reinfällt in dem ganzen Zeitfenster 2010 bis 2012 mit Franck Ribéry, mit diesem Halbzeit-Kabinen-Twist, ich glaube im Spiel gegen Real Madrid. Müsste es gewesen sein.
Ja, nach dem Freistoß von Toni Kroos. Toni Kroos und Ribéry unterhalten sich, wer schießen soll. Und ich glaube, er geht hin und sagt, lass den Kroos schießen.
Lass den Kroos schießen, der hat in die Mauer gejagt. Und das fand Ribéry nicht gut. Und das ist ja so eskaliert, dass es eben diesen Faustschlag gab. Ein Robben rauskam aus der Kabine mit einem blauen Auge. Und danach, es gab ein vermeintlich klärendes Gespräch. Ribéry ging. Und dann hat Robben noch zu den Verantwortlichen gesagt, mit dem spiele ich nie wieder. Und dann der legendäre Uli Hoeneß, der gesagt hat, so, jetzt bleibst du so lange hier sitzen, bis du diesen Satz zurücknimmst.
Ich schwöre, das haben meine Eltern mit mir gemacht früher. Das war eine Erziehungsmaßnahme bei uns.
Natürlich.
Ja, du bleibst jetzt so lange sitzen, bis das und das. Bist du, das ist bei uns so, ist bei uns so vorgekommen.
Können wir uns das nicht alle vorstellen?
Ja, natürlich.
Wie Uli Hoeneß da sitzt.
Geil.
Bitte. Und dann sagt, du bleibst mal schön hier sitzen, Freundchen. Das wird er. Das ist aber auch das, was halt ihn als Führungspersönlichkeit dann auszeichnet, sowas zu klären. Ich glaube, viele würden diesem Konflikt dann aus dem Weg gehen und sagen, naja, ihr klärt das mal selber oder mal sehen, das wird sich schon irgendwie einrichten. Nein, das wird hier auf der Stelle geklärt.
Ich hätte es verstanden, hätte Robben darüber seine Zelte abgebrochen. Wenn die quasi die Bayern sich für Ribéry entscheiden in diesem Szenario, dass es ein Entweder-Oder ist, wenn er da keinen Bock mehr hätte, das hätte man nachvollziehen
können. Hatten wir auch schon mal in der Thematik damals Sané versus Mané.
Ja.
Wenn du dir das rausdenkst aus dem Fußball und in einem Arbeitskontext jemand einem Kollegen eine zimmert, dann erwartest du, dass der, der es gemacht hat, derjenige es
erfliegt. Auf jeden Fall. Ne? Also, ja. Das würde ich dann auch so sagen.
Die mussten dann beide relativ zügig gehen. Aber ich glaube, als erstes Mané.
Ja, auf jeden Fall als erstes Mané. Ja. Ja, wir haben also Tiefpunkte. Wir haben das Finale der Hormann gesprochen. Wir haben das WM-Finale angesprochen. 2014 werden sie WM-Dritter. Also auch da nochmal einen Anlauf gehabt, wo man nah rangekommen ist. Aber es soll nicht so richtig hinhauen. Und dann sind es natürlich auch immer wieder Verletzungen, die ihn zurückhalten. Das haben wir jetzt auch schon ein bisschen eingefangen. Das heißt, diese Karriere hat durchaus auch einige Tiefpunkte oder Tiefpunkte klingt so dramatisch, aber nicht so schöne Momente.
Und du hast ja die Verletzung schon angesprochen. Wir sprechen immer über die Frage, hat jemand sein Potenzial ausgeschöpft? Mhm. Und ich würde sagen, ja. Ich würde sagen 100% ja, weil ich glaube, wir haben ja Spieler gehabt, die haben irgendwie einen scheiß Lebenswandel gehabt, die haben nicht auf sich geachtet oder was auch immer und haben vielleicht nicht die Nachsorge um ihren Körper so betrieben, dass das der Grund für die Verletzungen war. Mhm. Aber ich glaube, ein Robben hat den fragilen Körper, den er bekommen hat,
ja, okay.
Und schon sein, hat gute Herleitung.
Den noch maximiert. Also ich glaube nicht, dass man Robben einen Vorwurf machen kann. Ich glaube, dass er aus dem Paket, das er hatte, das absolute Maximum rausgeholt hat.
Wenn du es so drehst, gehe ich mit. Ich würde halt grundsätzlich sagen, mit dem Talent, den physischen Voraussetzungen und dem Ehrgeiz, mit einem fitteren Körper, weniger verletzungsanfällig, wäre da noch viel mehr drin gewesen.
Genau.
Das ist ein What-If.
Ich muss eigentlich nicht mehr sagen, weil ihr habt es beide gut zusammengefasst. Ich sehe es genauso. Ich glaube, dass es, wenn du Arjen Robben in einen wahrscheinlich dann anderen Körper steckst, der fit ist, dann glaube ich schon, dass er noch mehr geht, aber und in diesem Körper, den er nur mal hatte, war das wohl das Maximum.
Und wir reden ja, also, wenn wir irgendwann mal Folgen zu Messi und Ronaldo machen werden, das, was die beiden ja am meisten auszeichnet, neben Talent und allem anderen, ist ja die Gabe, über einen so langen Zeitraum weitestgehend verletzungsfrei zu bleiben. Und wenn du bei Arjen Robben auf die Verletzungshistorie zumindest bei transfermarkt.de gibst, dann sind das 4 Seiten.
Ja.
4 Seiten ist crazy.
Also, kennen alle, die das bei Transfermarkt.de kennen, aber 4 Seiten ist schon wirklich, muss so einiges durchblättern, um alle Verletzungen
ich durchzugehen. Ich glaube halt einfach, dass bei ihm das große Thema ist, dass das nicht daran hat, dass er was falsch gemacht hat. Er hat ja auch selber mal darüber gesprochen, wie frustrierend das für ihn war, klar, weil dann meldet sich der Experte und der Spezialist hat noch diese Idee, ja, und dass er irgendwann einfach auch sagen musste, nein, das will ich jetzt nicht auch noch probieren und einfach so ein bisschen ein Stück weit damit leben musste, dass das einfach die Karten sind, die er bekommen hat.
War Arjen Robben irgendwann mal der beste rechte Flügel der Welt?
Ja.
Ja. Kommt also an, wen man als rechten Flügel genau, mit berechnet, aber halt ansonsten ja.
Messi hat auch zeitweise zur gleichen Zeit auch auf dem rechten Flügel gespielt, aber wirklich als reiner Flügelspieler betrachtet.
Ja.
Ja, schon. Da wüsste ich nicht, wer jetzt, also vielleicht mal im Peak jemand irgendwie, den ich gerade vergesse, aber.
Sollen wir einfach langsam in die Richtung gehen und dann gebe ich euch noch einen Satz mit?
Also ich möchte nochmal eine Sache unterstreichen, dass ich finde, dass
er. Er darf wieder noch eine Sache sagen jetzt.
Ja, okay.
Dass er natürlich, das habe ich vorhin schon angerissen, auch was so die Gesamtfußballhistorie angeht, zum perfekten Zeitraum aufgepoppt ist. Weil früher waren Flügelspieler mit dem rechten Fuß auf der rechten Seite, linker Fuß auf der linken Seite, die Flügel bearbeiten. Und dann kam dieser Trend zu den inversen Flügelspielern. Und Arjen Robben war nicht der Erste. Wie gesagt, da gab es diverse Spieler vorher. Dieser Trend zu den inversen Flügelspielern mit den überlappenden Außenverteidigern, das hat ihm natürlich perfekt in die Karten gespielt, wenn man bedenkt, bei Chelsea und Real hat er teilweise noch linker Flügel gespielt.
Genau das nämlich. Hat er nicht mal da angefangen, sondern ist auch wirklich im Laufe seiner Laufbahn dorthin gezogen worden, dann auf die Position. Ich kann nur sagen, habe ich schon gesagt, Arjen Robben, einer meiner absoluten Bayern-Favorites of all time. Arjen Robben ist für mich, ich wünsche mir, Arjen Robben hätte den kulturellen Status von Andrew Tate.
Warum?
Weil ich finde, dass er einfach, ich finde,
niemand sollte den haben, aber ja.
Aber Andrew Tate ist auch over, oder? So ein bisschen?
Ja, ich glaube nicht, dass es over ist. Okay. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind einfach nicht mehr die Zielgruppe oder das Thema so.
Das weiß ich noch nie, aber ja.
Also auch rein alterstechnisch. Ja. Nee, aber ich finde einfach Arjen Robben, diese blitzsaubere Karriere, keiner außerhalb des Platzes hat jemals ein schlechtes Wort über den verloren. Der ist nach seiner Karriere mit seiner Schulfreundin, seinem Highschool-Sweetheart quasi wieder dahin zurückgezogen, wo er herkommt, hat dann ein Haus hingebaut. Ist
jetzt arbeitet jetzt in der Jugend
bei den Vereinen. Ist jetzt Jugendtrainer bei Groningen. Ich finde einfach diesen
Sohn übrigens auch talentiert.
Diesen Live-Arc Arjen Robben, ich finde den, das ist ein 10 von 10. Ich bin wirklich, ich finde es saucool.
Muss man sagen, für manche ist, glaube ich, das, was du gerade erzählt hast, mit Schulfreundin geheiratet und wieder dahin gezogen, wo man herkommt, ein absoluter Albtraum.
Muss man auch mal dazu. Ja, natürlich.
Aber als millionenschwerer Weltstar zu tun, der fast alles gewonnen hat, was es gibt, ist in Ordnung.
Genau, ich will nur sagen, für manche ist das wirklich die Horrorvorstellung.
Also ist es auch, aber es muss ja, für jede Norm muss es ja auch Abweichler geben. Ich glaube nur, dass es eine gesündere Norm wäre, als das, was gerade.
100%. Ich will zu meiner Empfehlung noch sagen, warum ich da gelandet bin, wo ich bin. Meine Empfehlung war ein Satz, der mir gesagt worden ist, und der war so sinngemäß: Unterschätzt man nicht, wie groß der Impact auf dich als junger Mann war. Also, ne, weil es eben das perfekte Timing war.
Also ja, Arjen Robben war für dich Andrew Tate.
Ja, richtig. Robben war mein Andrew Tate. Ja, so ist es.
Genau, das ist natürlich für uns, weil es
gibt, mein Bauchgefühl war ein anderes, kann ich direkt sagen.
Es gibt Spieler, finde ich, die international gespielt haben, eine ähnlich beeindruckende Vita haben, aber halt nicht bei den Bayern in der Bundesliga in unserer Prime-Fußball-Fan-Phase waren. Und gleichzeitig, letzter Satz noch, Aleinikov kommt nicht von ungefähr. Wie oft ich gedacht habe, mein Gott, ist der Typ egoistisch? Warum spielt er nicht ab? Es gibt mehrere, diese Spanien-Tore, die er gemacht hat, also bei diesem Kantersieg da gegen Spanien. Da hätte er 5-mal abspielen müssen teilweise. Er macht es nicht und das ist dann auch.
Das ist auch eine. Ein Robben war Stürmer im Herzen, das ist ganz klar.
Richtig so, egoistisch, das möchte ich nochmal unterstreichen. Das ist wirklich kein. Nicht immer Teamdienst, wie sagt man, hat sich nicht oft in den. Ja, das ist auch übertrieben. Ich muss jetzt erstmal hier meine Zahl aufschreiben. Ich kann nicht zwei Sachen
gleichzeitig. Ja, das ist ja auch in Ordnung.
Ich habe Smileys gemalt.
Nee, ärgere ich mich, dass ich korrigiert habe.
Du bist hier gerade so.
Tinkerman bin ich.
Ja, du bist so Tinkerman wie ich bei Henri.
Ja, kann schon sein. Okay, wer legt los? Wie war das? Ich?
Du.
Okay. Mein Herz, ich wollte in Richtung Gold. Wir haben hier eine ganze Batterie an 88ern, wo ich sage. Irgendwo da gehört er rein, 88 Arjen Robben.
Ich mach mal weiter. Ich bin froh, dass er da landet, weil bei den Bergkamp-Afficionados hier im Raum hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass er auf demselben Level oder drunter landen könnte.
Darüber musste ich vorhin schon streiten.
Und ich finde, er ist ganz klar in seiner Karriereleistung einfach über Bergkamp anzusiedeln. Aber ich habe ihn zum Beispiel unter unserem ersten Spieler aller Zeiten hier in dem Format, unter Ibrahimovic. Das ist für mich nochmal ein Level über Arjen Robben und deswegen gehe ich mit 87.
Ja, Ja, ich verstehe alle Punkte. Ich war schon immer niedriger als du in deiner Herangehensweise. Mhm. Bei mir ist er geklettert, weil wenn ich so auf unsere 88er schaue, dann finde ich ihn da insgesamt sehr gut aufgehoben. Fußabdruck, Robben-Move, Robben-Tore, das hinterlässt was, das ist für mich eine 88.
Und damit landen wir dann auch bei einer 88. Und damit ist es
die Taschenrechner, um sicher zu gehen.
Ich hatte es einfach schon gemacht, weil ich ja nicht wusste, was von Krügi kommt. Ich habe live währenddessen reingetippt. Und damit bleibt die 88 ist auf jeden Fall am heftigsten bespielt von allen.
Ja, aber es wird ja auch dann so eine Wulst geben im Silberbereich. Ja, das muss ja zwischen Silber und Gold. Ne?
Das muss ja auch.
Zufall oder Chiffre, Calcio Berlin?
Zufall. Arjen Robben mit der 88 in der Calcio Berlin Hall of Fame. Das war's für heute. Wen wollt ihr als nächstes sehen? Gerne in die Kommentare. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut.